Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Making a Physicist mit dem Titel Strudel, Quellen und Grafikkarten. In den letzten 2 Wochen seit der letzten Folge ist wieder ein bisschen was passiert. Letzte Woche war ich zum Beispiel auf den 5. Density Functional Days in Tübingen. Das war eine kleine Konferenz, 3 Tage lang, und die ging, wie der Name schon sagt, über die Dichtefunktionaltheorie. Im Vergleich zu der Konferenz, von der ich euch davor erzählt hatte, der Liquid Matter in Slowenien, war die in Tübingen viel, viel kleiner. Der Themenbereich war auch viel geringer. Die Dichtefunktionaltheorie ist ja einer der theoretischen Ansätze, wie man Flüssigkeiten beschreiben kann. Das heißt, das ist nur ein Untergebiet von dem großen Thema der Flüssigkeiten. Dementsprechend waren es auch viel weniger Leute, also ungefähr zwischen 40 und 50 Leute waren da. Es gab bei dieser Konferenz keine Poster-Sessions, wo Leute ja ihre Poster präsentieren, sondern nur Vorträge. Und die Vorträge haben auch nicht in mehr als einem Raum gleichzeitig stattgefunden, sondern das gab nur einen kleinen gemütlichen Raum im Schloss oben in Tübingen, wo alle Leute immer zusammensaßen und sich einen Vortrag angehört haben. Das war eigentlich ganz nett, weil es nicht ganz so lang war, nur 3 Tage statt 5. Das macht schon einen Unterschied, wenn man sich den ganzen Tag wissenschaftliche Vorträge anhört. Und die ganze Stimmung da ist natürlich auch ein bisschen familiärer und man kennt viele Leute und hat mehr Möglichkeiten zum persönlichen Gespräch. Von dieser Konferenz bin ich auch mit ein paar schönen neuen Eindrücken und vielleicht ein paar Ideen zurückgekommen. Am Ende der letzten Folge hatte ich ja schon erwähnt, dass wir unseren Ansatz, das Funktional, was wir uns anschauen, geändert haben. Es geht nach wie vor, dabei wird es ja auch bleiben, um die Exzess-Dissipation in Flüssigkeiten und wir suchen weiterhin nach einer Form, wie wir die hinschreiben können. Und wir haben da jetzt einen Ansatz, der auf Ableitungen des Geschwindigkeitsfelds basiert. Und zwar sind das in dem Fall 2 besondere Ableitungen, die wir uns anschauen, nämlich die Divergenz und die Rotation des Geschwindigkeitsfelds. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Diese beiden Ableitungen, diese beiden Funktionen messen verschiedene Eigenschaften von einem Geschwindigkeitsfeld. Ein Geschwindigkeitsfeld, das wisst ihr ja hoffentlich noch, ist, wenn an jedem Ort im Raum eine Geschwindigkeit herrscht in einer Flüssigkeit, dann sprechen wir von einem Feld. Sowohl die Divergenz als auch die Rotation messen jetzt lokale Unterschiede in diesem Feld. Deswegen sind es ja Ableitungen. Ableitungen messen immer, wie sich irgendwelche Sachen ändern. Die Divergenz misst jetzt sowas wie die Quellendichte in einem Geschwindigkeitsfeld. Das ist erstmal nicht so richtig anschaulich, was das sein sollte. Wir reden in der Physik von einer Quelle, wenn dort von irgendeiner Größe etwas entsteht. Bei einem Geschwindigkeitsfeld ist das nicht so richtig anschaulich vorstellbar, aber man kann sich zum Beispiel einen Brunnen vorstellen, aus dem oben so Wasser rausspritzt, so ein Springbrunnen. Da fließt aus diesem Punkt oben am Springbrunnen ständig Wasser raus. Das ist also eine Wasserquelle. Und das Wasser sprudelt da raus und geht so in alle Richtungen symmetrisch von diesem Punkt weg. Und wenn man sich jetzt das Flussfeld, die Stromdichte von diesem Wasser anschauen würde und die Divergenz berechnen würde, dann wäre die besonders groß an genau dem Punkt, wo das Wasser raussprudelt. Die Rotation misst, wie der Name ja schon vermuten lässt, die Kreiseligkeit oder die Wirbeligkeit von einem Feld. Auch das kann man sich wieder anhand von Wasser vielleicht etwas besser anschaulich machen. Wenn ihr in der Badewanne sitzt und ihr zieht den Stöpsel raus, dann bildet sich irgendwann um den Ausfluss ein Strudel. Und da geht das Wasser nicht einfach nur rein in den Ausguss, sondern das fängt an zu kreisen. Das ist ja, hat den Strudel ja so an sich. Und wenn wir also die Rotation wieder berechnen würden von dem Stromfeld, von dem Fließfeld des Wassers, dann wäre die besonders groß, da wo sich dieser Strudel gebildet hat, weil es da besonders stark im Kreis geht. Beide diese Terme haben aber eins gemeinsam, nämlich sie bestrafen lokale Unterschiede im Feld. Was meine ich mit bestrafen? Unsere Theorie ist ja so gestrickt, dass wir immer das Minimum von einem Funktional suchen in Abhängigkeit von einem Strom in unserem Fall. Wenn wir jetzt also einen Term in unserem Funktional haben, der besonders groß wird, wenn eine bestimmte Eigenschaft erfüllt ist, dann sprechen wir davon, dass dieser Term diese Eigenschaft bestraft. Denn wir suchen ja einen möglichst kleinen Wert. Wenn also eine Eigenschaft dazu führt, dass der Wert größer wird, dann ist das eine ungünstige Eigenschaft und die versucht das System dann zu vermeiden. Die Struktur von diesem Funktional sorgt also dafür, dass die Divergenz und die Rotation in unserem Feld möglichst klein werden. Und das heißt, dass sich die Geschwindigkeit als Funktion des Ortes nicht schnell ändern darf, damit Rotation und Divergenz klein bleiben. Es wird damit verhindert, dass die Dichte, das Dichtefeld gedehnt oder verzerrt wird. Denn immer wenn benachbarte Stellen in so einem Strom große Unterschiede haben, dann wird da Zeug auseinandergerissen. Wenn ihr mit einem Auto auf der Autobahn fahrt und einer fährt neben euch und der Geschwindigkeitsunterschied zwischen euch beiden ist groß, dann werdet ihr euch voneinander wegbewegen. In einer Flüssigkeit heißt das, dass die gedehnt wird sozusagen. Das Funktional bildet also ab, dass sich Flüssigkeiten dagegen wehren, gedehnt und verzerrt zu werden. Und das tun sie, weil sie eine Viskosität haben. Das Schöne ist, Viskosität kennt man auch aus anderen theoretischen Beschreibungen. Eine ganz berühmte Gleichung, die viskose Flüssigkeiten beschreibt, ist die Navier-Stokes-Gleichung. Von der hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Die wird zum Beispiel von Meteorologen verwendet, um die zeitliche Entwicklung von Wind in der Atmosphäre zu berechnen. Und in dieser Navier-Stokes-Gleichung kommen tatsächlich Terme vor, die sich auch aus unserem Funktional ableiten lassen. Das heißt, unser Funktional enthält Kräfte, die man auch aus anderen Theorien kennt. Und das ist immer eine sehr schöne Eigenschaft, weil dann kann man Sachen miteinander vergleichen. Und wenn die andere Theorie eine sinnvolle ist, so wie das bei der Navier-Stokes-Gleichung der Fall ist, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass unsere Theorie vielleicht auch auf dem richtigen Weg ist. Also suchen wir weiter in diese Richtung. Ich werde jetzt mir verschiedene Systeme anschauen anhand von diesem Funktional und dann schauen wir mal, welche Effekte wir sehen. Ein paar erste Ergebnisse haben wir schon, die physikalisch sinnvoll aussehen, die wir uns erklären können. Und ja, da müssen wir jetzt halt einmal weiterschauen und vielleicht Fälle finden, wo wir interessante Effekte beschreiben können. Parallel beschäftige ich mich aktuell außerdem noch, wie ich meine Simulation beschleunigen kann mit der Hilfe von CUDA. CUDA ist eine Möglichkeit, Berechnungen auf Grafikkarten zu machen. Und dann kann man sich die Frage stellen, was soll daran so toll sein? Dazu muss man erstmal verstehen, wie Berechnungen in einem Computer ablaufen. Ein Computer hat ja einen sogenannten Prozessor. Und in diesem Prozessor werden Berechnungen durchgeführt. Jeder Prozessor hat eine bestimmte Liste von Berechnungen, die er durchführen kann. Das ist sowas wie zwei Zahlen addieren, eine Zahl von einer anderen subtrahieren und ganz, ganz viele andere weitere. Der Prozessor sieht jetzt jedes Programm als eine Liste von Instruktionen, die er nacheinander ausführen soll. Da geht er die Liste durch, nimmt sich die erste Instruktion, lädt vielleicht Daten in seinen Speicher und führt diese Instruktion dann auf den Daten aus. Zum Beispiel lädt er eine 1 und eine 5 und führt die Instruktion addieren aus und hat danach in seinem Ergebnisspeicher eine 6 liegen. Das klingt ganz schön mühsam und deswegen ist es auch sehr wichtig, schnelle Prozessoren zu haben, die viele Instruktionen pro Zeit ausführen können. Je mehr Instruktionen man in eine Sekunde schafft, desto schneller läuft das Programm. Allerdings hat sich die Geschwindigkeit der Prozessoren schon seit über 10 Jahren eigentlich nicht mehr signifikant geändert. Schon seit 2005 liegen die meisten Prozessoren mit ihrer Frequenz so zwischen 2 und 4 Gigahertz irgendwo. Giga heißt 10 hoch 9 und Hertz heißt einfach nur 1 pro Sekunde. Das heißt, ein 2 Gigahertz Prozessor kann 2 mal 10 hoch 9 Instruktionen in jeder Sekunde ausführen. Und wie gesagt, daran hat sich auch seit 2005 ungefähr nichts mehr getan. Was sich geändert hat, ist, die Prozessoren haben mehrere Kerne bekommen. Das sind eigenständige Rechenwerke, die gleichzeitig Instruktionen ausführen können. Und damit kann ich dann natürlich mehrere Programme auf einmal ausführen. Oder wenn mein Programm dafür geschrieben ist, kann es auch mehrere der Kerne auf einmal benutzen und so Aufgaben aufteilen. Grafikkarten sind ein bisschen anders aufgebaut. Grafikkarten haben die Stärke oder die Eigenschaft, dass sie Single Instruction Multiple Data ausführen können. Was bedeutet das? Single Instruction heißt eine Instruktion. Multiple Data heißt mehrere Daten. Das heißt, eine Grafikkarte kann auch nur eine Instruktion in jedem Schritt ausführen, aber sie kann diese Instruktionen auf mehrere Daten auf einmal anwenden. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel mit Vektoren in einem dreidimensionalen Raum arbeiten möchte, wie man das für Computerspiele ja häufig tut. Es ist aber zum Beispiel auch gut, um diskretisierte Funktionen zu berechnen, wie wir sie bei unseren Simulationen benötigen. Eine Funktion ist normalerweise ja immer eine Zuordnung von einem Wert zu einem bestimmten Ort oder zu einem bestimmten anderen Wert. Im Computer muss ich solche Funktionen dann immer als Tabelle darstellen. Ich habe zum Beispiel 1000 Punkte entlang einer Strecke und habe für jeden dieser Punkte aufgeschrieben, welchen Wert die Funktion an diesem Ort annimmt. Je mehr Punkte ich habe, desto genauer kann ich die Funktion dann darstellen. Wenn ich jetzt zwei Funktionen aufeinander addieren möchte oder zum Beispiel den Logarithmus einer Funktion berechnen will, dann ist es sehr praktisch, wenn ich das gleichzeitig für mehrere Punkte auf einmal tun kann. Die Benutzung von Grafikkarten kann also bei meiner Anwendung unter Umständen einen großen Geschwindigkeitsvorteil bieten. Ich habe also angefangen zu lernen, wie man mit CUDA umgeht. CUDA ist eine Bezeichnung für eine Bibliothek von Funktionen, die der Grafikkartenhersteller NVIDIA zur Verfügung stellt, um Berechnungen auf der Grafikkarte ausführen zu können. Und da gibt es einiges zu lernen, weil Grafikkarten doch etwas anders funktionieren als ein normaler Prozessor. Man muss erstmal lernen, wie man sie wirklich effizient einsetzt und nicht mehr Zeit mit Daten hin und her schieben verbraucht, als man letztlich gewinnt, dadurch, dass man Berechnungen schneller ausführen kann. Die Grafikkarte hat nämlich einen eigenen Speicher, der getrennt ist von dem Speicher, der dem Prozessor zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich Berechnungen auf der Grafikkarte ausführen möchte, dann muss ich die erstmal aus dem Speicherbereich des Prozessors in den Speicherbereich der Grafikkarte kopieren. Und sowas kann tatsächlich ziemlich lange dauern. Für einen Menschen ist die Zeit natürlich nicht bemerkbar, aber in Prozessorzyklen gerechnet macht das ganz schön was aus. Man muss also versuchen, diese Kopiervorgänge möglichst zu minimieren. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, welche Berechnungen ich innerhalb der Grafikkarte machen kann, sodass ich wenig hin und her kopieren muss und welche Teile der Programmausführung ich vielleicht doch besser auf dem Prozessor direkt machen sollte. Da werde ich also sicherlich noch einige Zeit brauchen, um letztlich ein schnelleres Programm zu erhalten. Ja, ein bisschen was über Programmierung werde ich auch nächste Woche lernen. Da bin ich nämlich nochmal unterwegs und zwar in Fulda auf einem Workshop, wo es um Rechenmethoden geht, um Systeme in verschiedenen Größenordnungen zu beschreiben. Davon erzähle ich euch dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.